Creator. Hate über alles. Das brandneue Album der deutschen Thrash-Metal-Könige. Ein brachiales Riffgewitter mit epischen Refrains. Und zeitgleich ein Manifest gegen den Hass in unserer Welt. Ab 10. Juni im Handel.
Maximum Metal, der Metal Hammer Podcast.
Episode 32 vom 20. Mai für euch am Mikrofon. Metal Hammer Chefredakteur Sebastian Kessler und bei mir
Katrin Riedel aus der Metal Hammer Redaktion. Hallo da draußen.
Ich komme mir immer noch ein bisschen vor wie Wayne und Garth aus Wayne's World, als sie zum ersten Mal ihr neues Intro hören und dann da sitzen und gar nicht mehr wissen, was auf einmal los ist, weil alles irgendwie neu und hip und professionell ist.
Es ist so schön.
Ja, da müssen wir uns auch noch ein bisschen dran gewöhnen. Wir versprechen aber, auch wenn es vielleicht lustig wäre, wir werden keine lustigen Spaßkarten vor die Gesichter unserer Interviewer halten, wo irgendwie lustige Beleidigungen draufstehen.
Sondern
oder so.
Metal Hammer Cover, die dann kommentiert werden.
Ja,
manches also Metal Hammer Cover von früher ist ja auch fast eine Beleidigung. Heutzutage.
An welche denkst du da konkret?
Ach, konkret gar nicht. Lieber nicht. Lieber nicht auf Glatteiswagen.
Na gut. Es gab damals ein schönes Reaction-Video, das wir mit Joachim Brodin von Sabaton gemacht haben, wo er auf alte Metal Hammer Titel reagiert hat und dazu immer lustige Geschichten erzählt. Ich erinnere mich da irgendwie an seine Antwort zu Udo Dirkschneider, was ihm da in den Sinn kam, war irgendwie so großer Accept-Fan und alles geil und Udo Dirkschneider die Person, die ihm irgendwie gezeigt hat, dass man auch mit einer komischen Stimme Sänger einer Metalband werden kann.
Und wahrscheinlich hat er auch die Tarnhosen-Inspiration daher, oder?
Womöglich, stimmt, das ging gerade durch die Medien, dass ja. Udo Dirkschneider. Ich habe die Geschichte aber ehrlich gesagt nicht gelesen. Ich habe nur die Überschrift gelesen, muss ich zugeben. Warum trägt Udo Dirk Schneider Tarnhosen?
Wahrscheinlich, weil er der German Tank ist.
Wahrscheinlich auch.
Aber wahrscheinlich ist er der German Tank, weil er Tarnhosen trägt. Ich weiß es nicht genau, ich habe es auch nicht gelesen.
Du hast auch nicht drauf geklickt. Na dann, vielleicht sind unsere Hörer da weiter und haben auf die Clickbait-Überschrift geklickt und wissen jetzt mehr als wir, was das angeht. So oder so, an Themen mangelt es uns heute nicht. Wir haben natürlich wieder die wichtigsten Album-Releases des Podcast-Zeitraumes für euch. Wir haben einen spannenden Gesprächsgast bei uns im Studio. Und zwar hat Katrin gesprochen mit einem Filmregisseur.
Genau, Daniel Hofmann von dem Film Total Thrash. Da hören wir nachher rein.
Genau, und wir sputen mit euch über die wichtigsten, emotionalsten, größten Themen, die die Metal-Welt derzeit bewegen. Und leider muss man sagen, ist das eine ziemlich tragische Episode, aber hört selbst.
Back in Black, das Metal-Update.
Da ereilte uns eine ziemlich schlimme Nachricht, und zwar haben The Black Dahlia Murder vor wenigen Tagen bekannt gegeben, dass ihr Sänger Trevor Sternad nicht mehr lebt. Der Gute war erst 41 und stand vom ersten Album an bei der Band am Mikro. Offiziell gibt es noch keine Bestätigung der Todesursache, aber The Black Dahlia Murder haben unter ihrem Post die Nummer einer Suizidpräventions-Hotline gepostet und daher vermutet man, dass es wohl in diese Richtung gehen wird. Ja, furchtbare Meldung. Trevor hat auch früher schon von seinen Depressionen berichtet. Er hat wohl auch mit Medikamenten dagegen experimentiert. Außerdem erzählte er von Alkoholmissbrauch auf Tour, von dem er nur ziemlich schlecht runterkommt, vom dauernden, ziemlich krassen Druck in der Öffentlichkeit zu stehen, auch insbesondere vor dem Hintergrund, dass seine Band immer größer und erfolgreicher wurde. Dann hat ihn wohl die Pandemie ziemlich mitgenommen und kürzlich ist auch noch seine Mutter verstorben, zu der er ein sehr enges Verhältnis hatte. Ja, aus einigen Interviews konnte man auch raushören, dass er sich momentan wohl nicht sonderlich wohl in seiner Haut fühlte. Im Internet wurde er wohl immer wieder angegangen. Bodyshaming spielte da wohl auch eine Rolle. Ja, er wurde offenbar als fett beschimpft.
Ey, dass das im Metal überhaupt eine Rolle spielen kann, dass das überhaupt eine Rolle spielt, ist sowieso schon beschämend genug, aber gerade im Metal, wo es doch um nochmal um ganz andere Werte und Zusammenhalt und Aufbau, sich gegenseitig aufzubauen gehen soll, geht das halt so überhaupt nicht.
Ich finde es auch unmöglich. Also wie kommen irgendwelche anonymen Würstchen im Netz da dazu, Leute so anzugehen und Menschen, denen es sowieso schon nicht gut geht, so fertig zu machen auch. Also es muss mit allen Mitteln verfolgt werden unbedingt. Und alle da draußen, die solche Probleme haben, also bitte, bitte, ihr seid nicht allein. Es geht uns am Ende doch allen so und niemand ist perfekt und niemand hat keine Probleme. Bitte lasst euch helfen oder sprecht mit Leuten, denen ihr vertraut. Ich weiß, das ist extrem schwer, vor allem in Phasen, wo einem alles komplett sinnlos und hoffnungslos erscheint, aber bitte versucht es. Und den Hinterbliebenen von Trevor wünschen wir alle Kraft der Welt und wir werden ihn als großartigen Frontmann und tollen Kerl in Erinnerung behalten.
Ja, mir kam auch wieder die Erinnerung. Ich wusste nicht, dass er psychische Probleme hat, dass er an Depressionen leidet. Das war mir alles nicht bewusst. Ich habe die Band vielleicht auch nicht eng genug verfolgt, muss ich da auch zugeben. Fand Black Dahlia Murder aber natürlich immer klasse. Ich erinnere mich auch an Ende 2019 war es, im Dezember tatsächlich, waren sie noch in Berlin, haben im Astra gespielt. Die Tour war zusammen mit Stamina und mit Insomnium. Ich weiß noch, was für einen Abriss Black Dahlia Murder da geliefert haben und auch Trevor so Mörder abgegangen ist, dass er irgendwann zwischen den Songs meinte so, okay, gerade habe ich mir ein Stück der Zunge rausgebissen, oh, aber singen
stimmt.
Geht noch.
Ja, stimmt. Das
ja,
war krass.
Ja, eben. Es war so ein positives Chaos, das um Black Dahlia Murder und um Trevor immer herrschte. Und
hat immer alles gegeben, auch auf der Bühne. Also schon
ja,
krass.
Ja, und war auch in Interviews. Und ich habe mir auch noch ein paar Video-Interviews mit ihm angeguckt, jetzt nach seinem tragischen Tod. Wirkte immer gut drauf und machte seine Späße und war halt ein Metal-Frontmann, wie er im Buche steht. Ein klasse Typ und schlimm, wenn es in Leuten so übel aussieht. Und krass, wie große Wellen das geschlagen hat. Wenn man nach ihm googelt, kommen tatsächlich jetzt Todesmeldungen auch von Bunte, von Stern, vom britischen Guardian, von Fox News. Ich meine, klar, die haben irgendwie in den Algorithmen gesehen, okay, oh, nach dem wird gerade gegoogelt, was da los? Und dann ist das halt ein algorithmusgetriebenes, wir greifen das Thema auch auf. Trotzdem zeigt das, dass das ein großes Thema ist und seine Wellen schlägt, unabhängig davon, wie das dann auf diese Portale gelangt ist. Aber
ich fand es aber auch sehr schön, wenn man mal guckt auf die Nachricht, die Band geschrieben hat, wie viele Bandseiten, also wirklich Bands auch kommentieren. Mhm. Also das ist irgendwie total schön zu sehen, dass da halt der Zusammenhalt so groß ist und halt unfassbar schade, dass Trevor das anscheinend am Ende wohl nicht mehr so gesehen hat.
Ja. Wenn man was Positives aus der furchtbaren Geschichte ziehen will, weil man muss ja immer irgendwie versuchen, was Positives aus allem zu ziehen, finde ich zumindest. Es haben sich jetzt andere auch irgendwie nochmal dazu geäußert, zu psychischen Problemen, zu psychischen Leiden und sind da in die Öffentlichkeit gegangen. Benediction-Sänger David Ingram zum Beispiel leidet auch an Depressionen, hat auch einen Suizidversuch hinter sich, hat das aber überwunden. Es ist jetzt damit wegen Trevor an die Öffentlichkeit gegangen, um einfach Aufmerksamkeit darauf zu bringen, dass das echt jeden treffen kann, dass das kein Einzelfall ist und dass Hilfe da ist, wenn man danach sucht und
ja,
man sollte danach suchen.
Bitte, mach das.
Unabhängig davon ist James Hetfield auch gerade so emotional geworden auf der Bühne. Das fand ich auch gerade sehr schön. Das hat nicht direkt was damit zu tun, aber fand ich sehr schön und würde ich auch gern noch kurz erzählen. Bei einem Konzert in Mexiko hat er zwischen den Songs irgendwie erzählt, dass er sich Er hat Angst davor, alt zu werden oder schon alt zu sein und nicht mehr richtig spielen zu können. Und man weiß immer nicht, wie viel von diesen Ansagen auf der Bühne Koketterie ist, wie viel echt, aber es wirkte wohl alles schon sehr echt, auch in Videos. Er hatte vor dem Auftritt irgendwie Angst, auf die Bühne zu gehen, weil er meinte so, er kann nicht mehr richtig spielen, er fühlt sich nicht, er fühlt das Alter und die anderen Bandmitglieder hätten ihn aber irgendwie so aufgebaut und hätten auch gemeint, sie sind auf der Bühne immer für ihn da, wenn was ist. Und dann gab es tatsächlich auf der Bühne so eine Gruppenumarmung, was so echt ein super schöner Moment gewesen sein muss. Also selbst irgendwie Riesenbands wie Metallica scheuen sich nicht davor, Gefühle zu zeigen, obwohl gerade im Metal doch dieses starke Mackertum so ganz groß gelebt und nach außen getragen wird,
ja,
eigentlich. Aber es ist halt
doch
alles nur Image. Es ist alles
überholt.
Nur,
es ist doch eher ist heutzutage sowieso, ja, so, dass viele Metal-Bands genau über ihre Gefühle auch in ihren Songtexten schreiben und dadurch halt genau so gut werden und so gut sind und so viel Stärke beziehen und damit halt auch die Leute richtig krass ansprechen.
Ja,
Das finde ich eigentlich gerade das Tolle daran, ehrlich gesagt.
Vielleicht auch zeigen, dass es eben keine Diskrepanz geben muss zwischen Mackertum, bin großer Kerl und brülle und grülle Thor und Odin an und trotzdem habe ich auch Gefühle und manchmal geht es mir nicht so gut. Finde ich eine schöne Entwicklung. Ja. Nicht, dass Metal zum weinerischen Genre werden soll, wird es auch nicht, weil wir sind immer noch alle zum Feiern da und um uns gegenseitig irgendwie aufzubauen, Kraft zu spenden und alles, aber es ist schön, dass man zu seinen Gefühlen stehen kann, darf und soll.
Und sich öffnen kann. Damit kommen wir auch schon zur nächsten Nachrichtenmeldung.
Richtig, auch eine tragische Geschichte, nämlich die Geschichte des Bingo Head. Um hier vielleicht mit dem Positiven anzufangen, das Bingo Head wird es weiter geben. Das Bingo Head wird es aber, um zu den negativen Seiten auch schon zu kommen, nicht 2022 geben. Das dritte Jahr in Folge wird es nicht stattfinden. Endlich haben sich die Veranstalter dazu geäußert. Die Stimmung bei den Fans drohte schon umzuschlagen. In den letzten Wochen war auf deren Social-Media-Kanälen viel los. Leute haben gefragt, findet das Festival statt oder nicht? Das letzte Statement des Festivals war aus dem Februar 2022. Da war noch vieles unklar. Grundsätzlich hieß es aber, man wolle versuchen, das Festival über die Bühne zu bringen. Und natürlich, Leute haben Tickets, Leute müssen Urlaub nehmen, Reisen buchen, Hotels buchen, was auch immer. Kein Wunder, dass sie da also Druck gemacht haben, die Fans. Der Druck ist jetzt umgeschlagen in ein Sturm des Mitgefühls, nachdem Veranstalter Horst Franz sich in einem Videostatement jetzt an die Fans gewandt hat und die Situation erklärt hat. Das Bingo Head wird also nicht stattfinden, einerseits aus den Gründen, an denen alle Festivals gerade zu knabbern haben, nämlich steigende Preise durch die Pandemie, auch durch den Ukraine-Krieg, Unsicherheiten. Aber Hauptgrund der Absage ist tatsächlich der Gesundheitszustand von Horst Franz. Man wusste auch davon bereits, dass es ihm nicht gut ging. Er ist jetzt nochmal weiter ins Detail gegangen und hat auch klargemacht, er ist immer noch nicht völlig über den Berg. Um es kurz teilweise aufzuzählen, teilweise zu zitieren, was er da preisgegeben hat. Er sei dem Sensemann zweimal mehr als haarscharf, aber erfolgreich von der Schippe gesprungen. Auch das kann man auf der Haben-Seite Positivliste notieren. Er litt an einer Herzschwäche, er litt an Diabetes 2, hat 3 Chemotherapien hinter sich, hatte Leukämie, hatte eine Stammzellentransplantation, hatte eine Hirnhautentzündung, hatte einen Pilz in der Lunge, eine sogenannte Spender-gegen-Wirt-Krankheit hat ihn dann auch befallen, wo also Spendeorgane abgestoßen werden. Er produziert wohl immer noch keinen Speichel, kann nichts essen, ist super geschwächt. Sein Immunsystem ist so stark geschwächt durch die Chemotherapien, dass Ärzte ihm geraten haben, zurückzufahren. Er ist gesundheitlich extrem gefährdet. Entsprechend suchte er schon länger nach einem Partner für das Bingo Head, der ihm was abnimmt, der das Festival trotzdem über die Bühne bringen kann. Dieser Partner sei grundsätzlich gefunden, die Verträge aber noch nicht in trockenen Tüchern. Er hat gehofft, dass das 2022 vielleicht noch rechtzeitig funktioniert und das Festival stattfinden kann. Darum auch so lange keine Meldung einfach, weil sie nichts Konkretes melden konnten und irgendwie nicht vertrösten wollten und dann irgendwie doch nicht liefern können. Für 2023 ist er da aber guter Dinge, will mit diesem Partner weiter durchstarten und kündigt an, das größte Bingo Head aller Zeiten mit Mega-Headliner, wie es hier auf den Bingo Head noch nie gab. Wer seine Tickets schon hat, soll sie behalten, denn sie gelten weiterhin. Wer jetzt noch Tickets kauft, kauft sie noch zum alten Preis. Der Ticketpreis ist schon angekündigt, wird aber steigen, sobald dieser ominöse Mega-Headliner bekannt gegeben wurde. Das heißt, es lohnt sich jetzt schnell zu sein, nicht nur aus Solidarität, sondern auch um Geld für sich selbst zu sparen und dann einen ominösen Mega-Headliner 2023 erleben zu können, wer auch immer das ist und wer auch immer die Partner sind, mit denen er zusammenarbeitet. Das ist noch geheim, noch nebulös. Man darf da spekulieren und gespannt sein. Das Bingo Head soll stattfinden und wird hoffentlich stattfinden am 13. bis 15.07.2023.
Ja, ziemlich üble Geschichte. Also 2 Jahre Pandemie und dann sowas. Das ist natürlich schon richtig hart. Klar, die Kommunikation war tatsächlich nicht sonderlich gut, aber ich verstehe auch, dass das eine Ausnahmesituation ist. Da kann man es vermutlich auch nur falsch machen tatsächlich. Ja, das Bangerhead ist an sich ein wirklich schönes und uriges Festival. Ich war zuletzt 2012 dort, also vor 10 Jahren. Das ist krass, ja. Von Berlin aus ist es natürlich ein bisschen weit. Deswegen, klar, fährt man von hier aus vielleicht nicht mehr. Aber für Süddeutschland ist das Bangerhead natürlich ein sehr wichtiges Event, eine echte Szene-Institution, die absolut ihre Berechtigung hat und hoffentlich auch Bestand hat. Also wir drücken da alle Daumen und wünschen Horst auch gute Besserung und hoffen, dass das Festival halbwegs gut durch die Krise kommt. Genau. Alles Gute, Horst.
Horst dann auch nächstes Jahr mitfeiern kann und hoffentlich die langwierige Behandlung hinter sich hat und wieder zu Kräften kommt. So viel zu den aktuellen Geschehnissen in der Metal-Welt.
Düster geht's jetzt auch weiter, und zwar mit den neuen Alben.
Werbung.
Gnadenlose Härte, freie Fantasie, mitreißende Wildheit. Mit Wilde Kinder schenken die apokalyptischen Reiter ihren Fans ein facettenreiches Meisterwerk, in dem sie ihrer künstlerischen Anarchie freien Lauf lassen und dabei jegliche Grenzen sprengen.
Steel meets Steel. Neue Alben im Härtetest.
Ja, und da kommen wir zuerst zu einer tollen griechischen Band, die seit Anfang der 90er Jahre existiert. Und zwar sind das Septic Flesh mit ihrem neuen Album Modern Primitive. Also zu Septic Flesh, mittlerweile sind sie mit Rotting Christ zusammen, wohl eine der größten, wenn nicht die größte Metal-Formation im extremeren Sektor in Griechenland. Aha. Und sie haben einen ganz eigenen und sehr tollen Stil. Die spielen symphonischen Death Metal, nehmen in diesem Genre aber eine besondere Rolle ein, würde ich mal behaupten. Und zwar arbeiten sie seit einigen Alben mit einem echten Orchester, und zwar dem Philharmonic Orchestra of Prague. Man hört auf dem neuen Album sowie auf dem letzten also keine Spuren aus dem Computer oder aus der Konserve, sondern wirklich echte Instrumente, die ein echtes Orchester eingespielt hat. Und ich durfte bei den Orchesteraufnahmen für das vorherige Album dabei sein und war da wirklich sehr beeindruckt von der wirklich hochkonzentrierten und strikt durchgetakteten Arbeitsweise. Das ist nämlich an nur einem einzigen Tag über die Bühne gegangen. Also war ziemlich, ziemlich hart und ziemlich krass.
Das ist eine ganze Albumaufnahme in einem Tag.
Naja, die Orchesterspuren wurden an einem Tag aufgenommen.
Krass. Genau.
Ja, und Bandchef Christos Antonio schreibt die Partituren für das Orchester übrigens auch selbst, weil er ist klassisch ausgebildeter Musiker und da auch ein ziemlicher Visionär. Und das jetzt erscheinende Modern Primitive ist das 11. Album von Septic Flesh. Da ist auch wieder ein sehr künstlerisches und atmosphärisches Miteinander der Künste zu hören. Das Album ist wie üblich ziemlich düster und zum Teil durch den harschen Gesang auch recht brachial. Auf der anderen Seite aber auch wieder verspielt und mit vielen unterschiedlichen Klängen und Chören und weiteren Elementen ausgestattet. Sehr episch ist zum Beispiel Coming Storm oder Psycho History. Da geht es instrumental gesehen richtig rund. Zum Teil klingt das schon fast ein bisschen überfordernd, aber das sind eigentlich so die richtig starken Momente.
Und ich glaube, dadurch, dass er selbst diese Partituren schreibt und sie mit einem echten Orchester aufnehmen, ich meine, das hört man dem Album schon an, weil oft ist es bei so extremen Death-Metal-Alben so, dass da einfach gefühlt ein Orchester aus einem Bidu-Keyboard draufgeklatscht wird und dann singt da irgendwie noch eine theatralisch und alles donnert nur aufeinander, aber es sind keine Songs, es lebt nicht, es atmet nicht, und das ist bei Septic Flesh und dem neuen Album Modern Primitive für mich anders. Das läuft tatsächlich alles zusammen, und es ist, obwohl es viel ist, obwohl es schräg ist, obwohl es opulent und ambitioniert und einfach jede Menge ist, die auf einen einprasselt, läuft das alles zusammen, und es sind trotzdem Songs, die alle ihre Identität und ihr Leben und ihre Berechtigung haben und nicht einfach nur, hier ist viel, nimm das und da ist noch eine Spur, sondern es läuft einfach ineinander über.
Ja,
das ist schön.
Ich weiß, an welche andere Band du denkst, aber die wollen wir jetzt hier vielleicht auch nicht erwähnen. Aber ja, bei Septic Flesh läuft das ganz gut. Was mir bei dem Album ein bisschen fehlt, sind richtige Hits, daher auch nur in Anführungsstrichen 5 Punkte und nicht mehr. Ich denke ja zum Beispiel an frühere Songs wie, ich glaube, das ist mein Lieblings-Septic-Flash-Song, Prototype, sehr mächtig. Okay. Auf dem neuen Album ist natürlich auch wieder hohe Qualität zu hören und auch die ein oder andere eingängige Passage, zum Beispiel Desert Throne. Aber in der Gesamtheit ist es schon sehr komplex und teilweise auch recht sperrig. Also man muss sich reinfuchsen, aber in meinen Augen lohnt sich das definitiv.
Ja, mit der Band eingestiegen bin ich zu einer komischen Phase, nämlich bei ihrem Album Revolution DNA. Das war Ende der 90er. Hat mein Onkel mir aus einem Griechenland-Urlaub mitgebracht, weil ich dachte, wenn ich in Griechenland bin, bringe ich dem Enkel. Enkel? Onkel? Doch, Enkel.
Nein.
Nein?
Neffe.
Neffe, danke. Bringe ich dem Neffen doch eine CD einer griechischen Metalband mit und hat sich dann irgendwie beraten lassen und kam auf Septic Flesh. Und
na, ein Glück, es hätte schlimmer laufen können.
Er hat sich, wie gesagt, beraten lassen, damit es auch nicht zu krass ist, aber schon ein bisschen heftig. Und ja, dann war es Revolution DNA, dieses Gothic Industrial Metal Album. Sie hatten da gerade irgendwie so eine komische Phase, wo sie ja immer komische Phasen haben. Sie klingen ja sehr einzigartig. Ich finde aber dieses Schräge gerade irgendwie sehr schön an Septic Flesh und das kommt auf Modern Primitive, finde ich, auch wieder sehr gut raus. Diese obwohl, ich finde es schon einigermaßen hittig tatsächlich, dieses Album und eingängig und gleichzeitig aber halt verschoben und anders und gerade wenn dieser schräge Klagesang kommt, ist das irgendwie immer so, da kann es kippen. Ich glaube, das gefällt dann wahrscheinlich auch nicht allen Metalheads, weil es ein bisschen schief ist, aber ich finde das gerade sehr klasse.
Ja, und es ist natürlich eine Band, die absolut sich absolut als Künstler sehen und natürlich auch so auf diesem kunstbeeinflusst Kunsttrip total ist. Mhm. Also der Sänger Sefcio Anton ist sein Künstlername, der ist ja auch als Grafikdesigner tätig und für viele Metal-Artworks auch verantwortlich. Mhm. Also. Und wer sich übrigens zu griechischem Metal noch ein bisschen belesen möchte, der kann in unsere aktuelle Ausgabe mal reinschauen. Da ist nämlich ein Special zum Thema Metal in Athen, Metal in Griechenland. Und zwar ist unser Volontär Florian Blumann nach Athen gereist, in Form eines Urlaubs erstmal, hat sich es aber da nicht nehmen lassen, diverse Szene-Locations auszuchecken und sich auch mit Septic Flesh tatsächlich zu treffen und auch mit Suicidal Angels und auch noch ein bisschen was Wissenswertes über die griechische Szene und ihre Ursprünge und ja, was sie so ausmacht, in Erfahrung zu bringen.
Und er hat die griechische Metalhammer-Redaktion besucht, was genau. Auch ziemlich lustig ist.
Da rauchen alle im Büro.
Ja.
Bin ich ganz froh, dass das bei uns nicht der Fall ist.
Bei uns raucht auch außerhalb des Büros eigentlich fast keiner mehr.
Ja.
Ja.
Aber sitzen ist ja das neue Rauchen. Von dem her sind wir da auch schon wieder sehr anfällig.
Aber wir kommen ja auch ab und zu raus auf Konzerte endlich wieder.
Ja, Gott sei Dank.
Wenn wir aber zu Hause sitzen und die neuen Alben hören, legen wir zum Beispiel auch mal die neue Evergrey auf. Auch deren neues Album erscheint heute, hat den etwas sperrigen Titel A Heartless Portrait, The Orphean Testament.
Könnte ja auch ein Septic Flesh-Album-Titel sein.
Ja, oder ein Meat-Love-Titel fast schon. Ja. So sperrig wie der Titel ist das Album zum Glück nicht, obwohl Evergrey natürlich immer noch mit beiden Beinen im Progressive-Metal mit Schnittmenge zu Gothic-Metal stehen. Es ist das 13. Album innerhalb von 27 Jahren. Der Vorgänger erschien tatsächlich erst vor einem Jahr. Also waren sie irgendwie super schnell dabei, das zweite zu schreiben, waren gerade inspiriert, hatten ja auch nichts zu tun, saßen auch zu Hause, statt zu rauchen. Das ist ein bisschen das Album des Zwiespalt klingt so negativ, aber das Album der zwei Seiten, die aufeinanderprallen. Das ist einerseits deprimierend düster, hat aber auch so wunderbar aufhellende Momente, ist progressiv verschoben in manchen Arrangements, hat dann aber wieder diese schmachtenden, eingängigen Melodien, tatsächlich sogar fast poprockige Elemente, wenn ich an die Chöre in Midwinter Calls denke. Das gab es in der Form bei Evergrey so, meine ich, auch noch nicht. Ist tatsächlich auch nochmal spannend, in welche Richtung sie sich da bewegen. Aber es passt eben wunderbar zusammen, wo wir auch die druckvoll krachende Metal-Instrumentierung mit dem Keyboard-lastigen und den ja wiederum modernen, elektronischen, synthetischen, ja fast poppig produzierten Einsprengseln zusammengehen, die da auf dem Album auch immer wieder hervorluken. Es ist auf jeden Fall jederzeit wunderschön auf Albumlänge. Für mich so eine gewisse Eintönigkeit, die sich einschleicht, weil, wie Katharin jetzt bei Septic Flesh auch gerade schon meinte, wenig hervorstechende Hits, aber alles auf dem Album ist schön, auch wenn wenig hervorsticht. Trotzdem hatten Evergrey da schon eine höhere Hitschlagzahl, meine ich, auf vorhergehenden Alben. Trotzdem sticht immer wieder was raus. Call Out the Dark zum Beispiel mit so einem richtig gehend symphonischen Beginn. The Orphean Testament mit einem ausgedehnten Keyboard-Solo The Great Unwashed mit orientalischen Einflüssen, so einem sehr ergreifenden Gitarrensolo. Am Ende gibt es noch mit Wildfires eine schöne Akustikballade und Save Us ist der perfekte Einstieg, weil emotionale Reise, packende Melodie, mächtige Instrumentierung und Gang-Shouts, die, wenn ich das richtig verstanden habe, tatsächlich auch von Fans kommen, die ihre Soundfiles einschicken konnten, dass das dann alles auch schön Wumms hat. Also kein Überalbum, aber ein sehr gutes Album in seinem Genre, auch weil Sänger und Bandchef Tom S. Englund mit seiner fantastischen Stimme einfach immer brilliert und in die Songs reinzieht.
Ja, ungefähr das hätte ich, glaube ich, auch gesagt. Ich fand, glaube ich, auch die letzten beiden Alben etwas besser, da war ich, glaube ich, noch geflashter. Mhm. Aber ansonsten ist das natürlich eine Hammerband, die kontinuierlich guten Stoff abliefert. Und wie du schon sagtest, Tom S. Englund hat eine großartige Stimme, die einfach den Unterschied macht. Sehr emotional, das mag ich an ihnen besonders. Damit kriegen sie einen einfach immer. Man fühlt sich beim Hören einfach wohl und irgendwie verstanden und gepampert und sanft umschmeichelt, also irgendwie einfach gut aufgehoben und man bekommt beim Hören einfach ein gutes Gefühl und dabei sind sie aber nie so richtig kitschig, sondern halt sehr glaubwürdig und groß, also irgendwie fast schon so visionär. Da sind richtig gute Musiker am Werk, die einfach wissen, wie man Songs komponiert, die anspruchsvoll sind, aber halt trotzdem gut ins Ohr gehen. Hört man zum Beispiel, ich glaube, du hattest einige Songs auch schon erwähnt, Omnius, Call Out the Dark, aber auch bei dem bisschen düstereren The Great Unwashed oder Heartless. Ja, A Heartless Portrait ist in jedem Fall was für Fans der Band und ich glaube, als audiophile Person allgemein kann man da überhaupt nichts falsch machen.
Und ich würde passend zum Griechenland-Special zu Septic Flesh auch noch die Home-Story zu Evergrey in unserer aktuellen Ausgabe ans Herz legen. Gunnar Sauermann hat die Band in Schweden besucht und mit ihr zusammen ein paar Wirkungsstätten aufgesucht. Auch eine Rockbar, wo dann nach ein paar Bier auch die Zungen ein bisschen lockerer wurden und auch nochmal herauskommt, dass obwohl Gitarrist Henrik Danhage wieder zur Band zurückgekehrt ist, und die Band gerade in einem guten Zustand ist und brennt und weitermachen will, noch nicht unbedingt alles ausgeräumt wurde aus der Zeit um 2011, 2014, als auch Tom S. Englund kurz davor war, die Band aufzulösen, was seine Bandkollegen so offenbar noch nicht wussten, bis er es gegenüber Gunnar im Interview gesagt hat und alle erstmal ein langes Gesicht machten.
Na gut, dass er es nicht gemacht hat.
Gut, dass er es nicht gemacht hat und gut, dass Gunnar es angesprochen hat und eine schöne Geschichte damit erzählt. Und die Band noch da ist und weiterhin wunderbare Alben produzieren kann.
Da kommen wir zu einer nicht so schönen Sache, zu einem besonderen Release, dem aber auch eine tragische Geschichte innewohnt. Und zwar das Album Back from the Vault von der deutschen Death-Metal-Band Carnal Ghoul. Und zwar haben die sich 2013-14 zusammengetan. Dahinter stecken zwei Mitglieder aus dem Milk in the Goat Machine-Umfeld, Schlagzeuger Husky von Asphyx sowie Vokalist Sven Svensson Groß. Und der ist ja nun leider 2021 an Krebs verstorben. Und genau darauf bezieht sich auch dieses Album. Es ist also als Hommage an Svensson gedacht. Und deswegen gibt es auf diesem Album keinen festen Sänger, sondern diverse Frontmänner aus der Death-Metal-Szene singen je einen Song. Und darunter sind beispielsweise Dave Ingram von Benediction, Martin van Drunen von Asphyx, Paul Speckmann von Master, Mark Greve, ehemals Morgoth, Lenny Osterhus von Endseeker und so weiter. Fehlt eigentlich nur Roger Johansson, aber der hatte vermutlich keine Zeit, sondern musste sein 53. Album in diesem Jahr einspielen oder so. Ja, in jedem Fall viele Sänger. Dementsprechend unterschiedlich klingen die eigenen Songs, auch von der Soundqualität her zum Teil. Aber die Basis bleibt typischer Death Metal in diversen Ausprägungen. Besonders hervorhebenswert finde ich die eingängigeren Nummern, zum Beispiel Death by Metal mit Felix Stass von Crematory oder auch Grandmaster Flash mit Ralf Hauber von Rebel in Flesh oder Ravenous mit Leif Jensen von ehemals Dio Scented und auch natürlich unser aller Master Ritual of Cain mit Paul Speckmann. Und um jetzt noch einen draufzusetzen, spendet die Band alle Einnahmen aus den Albumverkäufen an die Krebsfürsorgeorganisation, die damals den Svensson und seine Frau während der Erkrankung auch sehr unterstützt hat. Also tolles Album, eine tolle Hommage und schön zu sehen, dass die Szene angesichts solcher Tragödien zusammensteht und mit dem Ergebnis dann auch noch was Gutes tut. Also richtig, richtig stark. Vielen Dank für dieses Album.
Da kann ich nichts hinzufügen. Ich finde es knaller, was für eine Gästeliste sie zusammengetragen haben, um dem Toten zu gedenken. Und super, dass sie auch noch echt, ja, was Gutes tun mit dem Album.
Ja, und die Sänger haben auch tatsächlich das alles auf freiwilliger Basis gemacht und quasi honorarlos und selbstfinanziert. Also großartig. Richtig gutes Szenealbum.
Und wir bleiben auch mit unserem nächsten Release hart und wir bleiben auch bei tragischen Geschichten. Bewegen uns eine Woche weiter. Nächste Woche am 27.05. erscheint das neue Album von Decapitated, auch gerne genannt innerhalb der Redaktion. Cancer Culture heißt es, ziemlich krass. Die Band hat ja harte Zeiten hinter sich, angefangen beim Unfall und Todesfall von Drummer Vitek vor 15 Jahren. Dann gab es noch ein beinahe Flugzeugabsturz, in dem die Polen involviert waren. Und jetzt zuletzt, ich glaube, es ist auch schon wieder 5 Jahre her, diese falschen Vergewaltigungsvorwürfe gegen die Band, die zu einer Haft in den USA führten. Jede Menge mitgemacht, aber sie haben sich nie unterkriegen lassen, sondern im Gegenteil, Cancer Culture klingt sowas von jetzt erst recht und wir wollen weiter voran. Und es ist wirklich ein Album, das die Band auch musikalisch voranbringt und hoffentlich auch karrieretechnisch. Der Gesang ist schon sehr geil, kehlig tief, nicht einfach nur gegrowlt, sondern so brutal aggressiv gebrüllt, dass man beim Zuhören schon heißer wird. Es sind so tolle Breaks drin, zurückgenommene Momente, statt dass einfach nur durchgeballert wird. Kleine Melodien finden rein, Harmonien, Groove und Songidentität stehen immer groß geschrieben da, statt einfach nur durchgehend alles zu zerfetzen. Es ist gleichzeitig aber nicht so verkopft und klinisch, steril, kalt, wie Technical Death Metal manchmal sein kann. Es ist nicht so stumpf wie Brutal Death Metal. Es ist nicht so melancholisch, wie Melodic Death Metal manchmal werden kann. Es ist so eine Mischung aus all dem und dabei sehr einzigartig, sehr stark, sehr viel Energie und gleichzeitig ja sehr, sehr modern im Sinne von wirklich vorwärts gedacht.
Ja, schöne Tracht Prügel in jedem Fall, ziemlich derb, schön auf die 12. Ich finde auch toll, wie viel da manchmal in ein paar Stücken los ist. Also wenn man sich zum Beispiel No Cure anhört, da passiert im Hintergrund total viel. Es ist in meinen Augen nicht jeder Song auf demselben Niveau, aber so im Großen und Ganzen ist es ein richtig gutes Album. Sie schaffen es auch immer wieder auf wirklich beeindruckende Weise, so diese Komplexität, aber auch Eingängigkeit zu vereinen. Mhm. Zum Beispiel in Hello Death. Das ist ein ganz schöner Brocken, der aber trotzdem ganz gut reinläuft. Dass da dann auf einmal eine Frauenstimme auftaucht, und zwar von Tatjana von Ginger, ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang, aber warum nicht?
Der Song fällt sehr raus, ja, aber ist gerade dadurch auf dem Album spannend, weil es nochmal eine ganz andere Klangfarbe reinbringt.
Smarter Move in jedem Fall auch vor dem Hintergrund der eben besprochenen Thematik, dass da jetzt eine Frau zu hören ist. Finde ich ganz, ganz gut gelungen.
Das ist richtig, daran habe ich natürlich gar nicht gedacht, weil ich selten so weit denke. Aber ja, das kann natürlich auch damit zusammenhängen, tatsächlich. Just a Cigarette ist mir noch positiv aufgefallen, weil da auch es macht einfach sehr krass auf. Es hat diesen fast geflüsterten Gesang, ein bisschen melancholisch. Und dann kommt auch wieder diese Wut und Brutalität raus. Den fand ich auch noch klasse. Und im Gegensatz dazu Iconoclast, was so ein feistes Hardcore-Brett ist, das absolut in den Moshpit gehört. Das ist ein
Mega-Hit.
Ja.
Mega-Hit.
Siehst du auch so. Sehr gut.
Ja, vermutlich das beste Stück der Platte sogar. Und das eingängigste.
Ich dachte, dass der dir vielleicht zu hardcore-ig wäre. Dass der gerade dir gefällt.
Der gefällt gerade mir. Und übrigens ist darauf auch Rob Flynn von Machine Head zu hören. Ganz spannende personelle Verbindung nämlich, weil Gitarrist Vox spielt ja seit 2019 bei Machine Head. Und wird nämlich auf dem neuen Album der Amis erstmalig auf Platte auch zu hören sein. Ja. Das Machine Head-Album erscheint im August. Da sind wir auch sehr gespannt drauf natürlich.
Ja, das ist dann hoffentlich auch ein Faktor, der Decapitated noch weiter voranbringt und nicht ausbremst, weil Bock vielleicht keine Zeit mehr hat für Decapitated, sondern bei Machine Head spielen müsste. Das wäre schade. Sondern ich hoffe eher, dass er dadurch Kontakte, Connections und die Band noch anderswo reinbringen kann.
Wäre super. Also wer es derber braucht, kann sich die Wartezeit bis zum neuen Machine Head-Album in jedem Fall mit Cancer Culture von Decapitated vertreiben.
Platz 3 in unserem aktuellen Soundcheck. Im Nachgang hätte ich noch einen halben Punkt bis Punkt mehr gegeben. Ich hatte nur 4,5 gezückt. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle entschuldigen.
4,5 ist doch eine gute Bewertung.
4,5 ist eine gute Bewertung. Evergrey haben auch 4,5 bekommen. 4,5 steht für mich immer für ein gutes Album, das ich jetzt aber privat nicht mehr unbedingt auflegen würde, weil mir die Hits nicht reingegangen sind, unbedingt. Aber jetzt beim nochmaligen Hören von Decapitated muss ich echt feststellen, wow, okay, das ist echt krass. Ich möchte es nochmal hören. Aha. Hier wären 5 Punkte.
Ich habe da auch 4,5 gegeben, würde dabei auch bleiben und habe bei Evergrey, glaube ich, 5,5 gezückt.
Ja.
Weil bei mir auch echt immer sehr wichtig ist halt so Emotionalität und was das Album so an Gefühlen rüberbringt. Und da ist natürlich bei Evergrey einiges zu holen.
Auf alle Fälle, da ist nicht mehr viel Luft nach oben sozusagen. Das waren die wichtigsten Releases der Woche und der nächsten Woche. Es kommen weiterhin noch Alben von Brunhilde, von der Michael Schenker Group, von Evil, von Anvil. Also ist für jeden was dabei. Vergesst nicht, unsere Metal Hammer Podcast Playlist auf Spotify anzuhören, wo wir Anspieltipps von allen Platten, die wir heute angesprochen haben, unterbringen und auch von allen anderen Bands, über die wir in diesem Podcast sprechen. Ihr findet die Playlist auf Spotify, sie heißt Metal Hammer Podcast Playlist, oder ihr findet sie unter diesem Podcast in der Beschreibung.
Don't talk to strangers. Das Metal Hammer Podcast Interview.
Ich habe mit Daniel Hofmann gesprochen, dem Regisseur des Szenefilms Total Thrash. Das ist eine schöne, handgemachte Dokumentation über deutschen Thrash-Metal im Wandel der Zeit. Da sind viele interessante und große Interviewpartner aus der Szene zu sehen und zu hören, diverse Musiker, und das Ganze hat einen recht interessanten Aufbau in 3 Kapiteln. Da wird es im Interview auch nochmal darum gehen. Der Film feiert am 31. Mai seine Premiere in der Lichtburg in Essen, also auch schön sehr passende Location. Hm. Und danach geht es auf große Tournee durch ganz Deutschland. Wir schauen da in Berlin mal vorbei. Und erstmal hören wir uns aber an, was Daniel über seinen Film erzählt.
Zum Einstieg wäre es super, wenn du uns an deiner eigenen Thrash-Metal-Sozialisation mal teilhaben lässt. Also wie kamst du überhaupt zu dieser Musik und welche Erfahrungen haben dich da besonders geprägt?
Ja, das ist in einer Zeit gewesen, wo der Thrash-Metal in Deutschland sehr in einer gewissen Krise hing. Ist ja auch im Film so ein bisschen behandelt. Hatte ich tatsächlich die ersten Berührungspunkte. Ich bin Baujahr 85, deswegen kam ich dann irgendwie Mitte der 90er mit Heavy Metal überhaupt erstmal in Kontakt. Und das ging dann irgendwie auch immer weiter, dass ich irgendwie immer härtere und schnellere Musik hören wollte. Und natürlich kam dann auch irgendwann dieses Genre. Fand ich am Anfang gar nicht so toll, weil es, wie gesagt, halt auch sehr experimentell dort war. Und ich habe mich aber dann schnell zurückorientiert an die 80er-Jahre-Alben und die dann auch lieben gelernt. Und das waren dann so die ersten Berührungspunkte. Also waren da wirklich so klassische Bands für mich wie Sodom und Creator und Co. Also mit denen man dann so angefangen hat. Und ja, ich habe dann auch diese Welle miterlebt, die dann halt wieder neu aufkam, sage ich mal, ab Ende der 90er. Und auch dann diese Alben halt komplett weiter mitverfolgt und dann immer mehr Bands irgendwie kennengelernt. Und das waren so die ersten Berührungspunkte. Also Mitte der 90er, sage ich mal. Genau.
Also man kommt quasi auch als Spätstarter in Anführungsstrichen sozusagen noch dahinter und kann das aufholen.
Genau.
Super. Du kamst, glaube ich, auch schon relativ früh mit Film und der Position hinter der Kamera in Berührung, habe ich gelesen. Wann und wie ist denn dann diese Idee entstanden, eine Dokumentation über deutschen Thrash zu drehen?
Also das hat eigentlich erstmal ein Stück gedauert. Ja, ich drehe schon immer sehr, sehr viel mehr private Sachen früher, so auf Geburtstagen und was weiß ich, habe ich viel immer im Hintergrund schon experimentiert und geschnitten und getan und gemacht. Aber diese Grundidee zum Film, die kam eigentlich so irgendwo um 2011, 2012 rum. Da hatte ich halt erste Ansätze mal und dachte mir, okay, es gibt so viele tolle Filme und irgendwie fehlt aber zu diesem Genre irgendwas. Und da das halt immer mehr neue Bands auch kamen, die ich halt zu der Zeit verfolgt habe, habe ich mich halt schon ein bisschen gefragt, warum gibt es da eigentlich nichts Griffiges und warum steht da auch kein Film irgendwo, der das Ganze mal behandelt. Und ja, da gab es erste wirklich Ideen, Brocken, sage ich mal, oder so Stücke, wo man erstmal so irgendwie was gesammelt hat. Und der erste Ansatz war tatsächlich, irgendwo einen Film über die Big Toy Tonic vorzumachen, irgendwie so klassisch erstmal das abzuhandeln und denen ihre Geschichte zu erzählen. Aber ich habe halt dann auch schnell gemerkt, dass es viel mehr gibt. Und die Idee ist einfach liegen geblieben und aufgrund von Zeitmangel und so. Und dann habe ich dann irgendwann nochmal da überlegt, was kann man draus machen. Und es musste erstmal wirklich so 5, 6 Jahre reifen, immer weiter irgendwie. Und auch die ganzen Verbindungen mussten irgendwo halt auch passen in die Szene rein. Die hatte ich halt vorher nicht so effektiv, wie ich sie jetzt habe. Und das musste halt vom Gesamtkonstrukt einfach passen. Und das war dann irgendwann halt 2018, 2019 dann so weit, dass ich gesagt habe, okay, das ist ganz gut. Und jetzt wird es, glaube ich, mal Zeit, auch ein richtiges Drehbuch darüber zu schreiben. Und dann ging das dann halt so weiter in den Film auch rein.
Der Film gliedert sich ja in diese drei Kapitel. Das erste zeigt quasi den Beginn der ganzen Szene, Anfang der 80er. Erste Bands entstehen, spielen live, dann gibt es Tape-Trading und durch Kneipen- und Fanclub-Kultur werden die Leute darauf aufmerksam und irgendwann wird halt aus diesem Do-it-yourself so ein bisschen eine professionellere Infrastruktur.
Ja.
Wie war es denn für dich, quasi dich mit diesen Protagonisten auf diese ja wahrscheinlich auch sehr emotionale Zeitreise zu begeben?
Super spannend. Also jetzt im Nachgang so gab es einige Sachen, wo ich heute noch denke, das sind natürlich alles so historische Plätze, die man so in Mitte der 90er, wo ich das angefangen habe zu hören, überhaupt nicht wusste, dass es sowas gab. Also wie jetzt zum Beispiel so eine Autobahnbrücke in Velbert, was die halt auch für einen Wert hat in diesem Film oder was die halt auch für einen Sammelpunkt war für die ganze Trash-Szene in Deutschland, ist halt dann auch sehr spannend. Oder diese Reihenschnellen da im Süden mit Destruction da, diese Plätze und also da gab es ja, oder die Proberäume direkt in Düsseldorf, wo wir dann nochmal durchgelaufen sind. Also das war halt schon sehr interessant und sehr spannend, weil das sind halt alles so Schauplätze gut. Ich meine, jemand, der jetzt nichts mit dem Genre zu tun hat, der sagt sich dann auch, okay, das sind ja halt jetzt Proberäume, aber da ist halt sehr viel entstanden und da gab es halt sehr viele Brücken und sehr viele Connections früher. Und dann hat die Band wieder die Band kennengelernt und so ist das Ganze halt auch ins Rollen gekommen. Also das ist halt schon sehr, sehr spannend gewesen für mich, dort halt auch irgendwo mit zu sein. Also man hat sich halt irgendwie dann auch nochmal zurückgesehen, wenn man dann parallel halt auch die Bilder so gesehen hat, was dann halt auch da los war oder alte Videoaufnahmen gesehen hat, dann hat man sich schon irgendwo dann nochmal zurückversetzt gefühlt, irgendwo würde ich mal sagen, und war dann halt auch an diesem historischen Platz und auch mit den Leuten, die halt dann damals auch federführend verantwortlich waren. Das ist halt so, diese Kombination war halt sehr, sehr cool. Also,
das ist auch sehr, sehr spannende Einblicke tatsächlich in die Proberäume, dann alte Nachbarschaften,
ja.
Gartenlauben, wo geprobt. Aber was waren denn für dich persönlich so die besten Momente bei den Drehs?
Das war noch nicht mal so diese Live-Konzertaufnahmen, weil ich habe sehr, sehr viele Konzerte gesehen in meinem Leben. Also das war für mich gar nicht so spektakulär, da jetzt irgendwo die Bands im Backstage zu begleiten. Das dachte ich halt eingangs, aber das ist alles so Begleitwerk, sage ich mal. Also das, was ich eigentlich gerade schon sagte, diese historischen Schauplätze waren, glaube ich, das Interessante wirklich. Und dass man so an so viele Orte auch irgendwo kam. Und diese unterschiedlichen Kulissen halt auch, die wir halt auch gewählt haben. Also in dem Film stecken unheimlich viele Querhinweise, die wahrscheinlich der Fan selbst auch nach 10 Mal gucken immer noch nicht alle hat, weil wir halt ganz bewusst in den Kulissen auch sehr viele versteckte Brücken eingebaut haben. Das ist halt nicht immer nur der klassische Proberaum. Wir haben halt im Hintergrund viele Sachen immer eingebaut, die da nochmal Querverweise geben. Also das ist schon sehr, sehr durchdacht gewesen, dieser ganze Kulissenaufbau halt auch und das Drumherum halt auch. Und ich glaube, neben den 80 Biersorten, die in dem Film drin sind, gibt es wahrscheinlich dann auch noch eine Menge Querverweise für die ganzen Fans, die sich da auch drüber freuen werden. Also ja, und das ist also, ich glaube, die Kulissen sind es halt und so diese historischen Schauplätze, was das für mich sehr, sehr
Ja.
spannend gemacht hat. Ja.
Wie wichtig waren denn in deinen Augen die damaligen ja, politischen und sozialen Umstände für die Entstehung des Genres und wie ist das vielleicht heute?
Genau, also ich würde sagen, das spielte ja schon immer eine extreme Rolle. Deswegen fand ich das Genre halt auch immer sehr interessant, weil die halt einfach Sachen aus dem Leben aufgegriffen haben. Und da ist halt nicht immer alles wie beim Power Metal Juhu und Tralala besungen, sondern das ist halt dann die knallharte Realität, die da diese Trashbands aufgegriffen haben und halt auch wirklich ihre teilweise schlechte Laune oder so dann auch auf den Platten wiedergespiegelt haben und ihr Ausbrechen, was Tom so schön sagt, wir wollten ausbrechen. Das ist halt genau das Thema, was die halt da auf den Platten eingangs geschrieben haben, und das war halt die knallharte Realität. Und von der Sache her ist das halt genau so der Hintergrund und die Texte. Und ich finde das halt sehr wichtig, dass die halt diese Sachen auch behandeln. Das machen sie auch heute noch. Auch die jungen Bands greifen das ja durchaus auch auf, wenn es da nicht gerade um so Biersaufs-Trash geht, wie auch so schön genannt wird im Film. Das ist der eine Teil, klar, der andere, aber es gibt ja heute auch noch genug Bands, die genau diese Sachen wiederum aufgreifen. Deswegen denke ich auch, dass das vielleicht nicht mehr ganz so heftig ist von der heutigen Zeit und es vielleicht ganz andere Möglichkeiten gibt und ganz andere Sozialisierung und politische Gegebenheiten herrschen, aber ich glaube, diese Grundtendenz wird ja heute trotzdem noch aufgegriffen, auch von den jungen Bands. Und sei es jetzt so eine Band wie Pripyat, die da über Ukraine und Tschernobyl und Co. singt, das sind ja auch alles brandheiße und aktuelle Themen jetzt wieder. Und ich glaube, die Bands, die spiegeln das Ganze, was die 80er angefangen haben, auch inhaltlich heute trotzdem noch wieder. Also, und das
Ja.
finde ich halt, fand ich halt immer sehr spannend an diesem Genre.
Ja, total. Ja, leider muss man sagen, ne, dass das immer noch ähnliche Themen sind. Also quasi die Formel schlechte Weltlage, guter Thrash ist quasi immer noch leider existent. Ja. Wie du erwähnt hast, habt ihr auch die deutsche Teilung und diese zwei sich parallel entwickelnden Szenen angesprochen. Hat dieser Umstand, dass es da zwei deutsche Szenen gab, in deinen Augen vielleicht den deutschen Thrash auch irgendwie in einer gewissen Weise beeinflusst? Oder kann man da heute vielleicht noch sagen, dass heute die Szene heute so und so aussieht, weil das zwei Szenen waren?
Nee, das würde ich glaube ich nicht so sagen, weil interessanterweise hat sich die DDR-Szene halt komplett parallel entwickelt, aber völlig autark und unabhängig. Das Thema ist halt, die haben auch teilweise eine ganz andere Thrash-Metal gemacht, wenn man mal genau hinhört. Also der war halt nicht ganz so krass vielleicht teilweise und auch ein bisschen verspielter schon. Und ich glaube, so von der Grundtendenz her wollten die auch ausbrechen aus dem System. Das ist schon eine ähnliche inhaltliche Richtung gewesen, was die da hatten. Aber ich glaube, so diese Szene an sich, die hat sich da ganz anders formiert und aufgebaut und auch völlig unabhängig. Das fand ich halt sehr spannend. Also die konnten ja auch nicht miteinander groß kommunizieren. Da hat sich halt die Szene in der DDR aufgebaut und die Szene halt dann entsprechend in Westdeutschland, sage ich jetzt mal. Und das waren halt zwei völlig verschiedene Paar Schuhe irgendwo. Und das Interessante war dann auch, dass halt dann nach der Wiedervereinigung ist halt diese Szene auch komplett zusammengebrochen dann in der DDR. Das ist halt auch spannend. Ich meine, da spricht ja eigentlich nichts dagegen, dass die hätte auch weiter überleben können, aber das war dann quasi so dieses Eindringen der Westbands in die ehemalige DDR und das war dann auf einmal viel interessanter auch für die Leute da und die Konzerte haben halt dann überhand genommen. Ist ja auch okay, weil das durfte man ja auch jahrelang nicht sehen so. Aber dass die ganze Szene da weggebrochen ist, fand ich halt dann auch sehr interessant, so von der Geschichte, weil es gibt ja heute dann kaum noch Bands, so eine Band wie Macbeth zum Beispiel, die da drin sind, die sind zwar noch aktiv, machen aber auch keinen wirklichen Thrash Metal mehr heute, oder nur noch ansatzweise und das sind halt dann so Überbleibsel noch, aber. Ja, ich glaube, die haben sich unabhängig voneinander entwickelt, aber trotzdem mit dem gleichen Grundgedanken irgendwo dahinter, denke ich mal.
Ja, im zweiten Kapitel geht es dann um die 90er. Da kann man dann diese berüchtigte experimentelle Phase auch, die viele, wenn auch nicht alle, quasi als Niedergang des deutschen Thrash auch so ein bisschen begreifen. Habt ihr auch schön rausgearbeitet, finde ich, dass da auch verschiedene Meinungen tatsächlich dazu gibt. Habt ihr in euren Recherchen eben auch viele Leute dazu befragt? Wie siehst du denn das aus heutiger Sicht? Also war es wirklich die große Katastrophe stilistisch oder war es vielleicht am Ende sogar nötig, um das Genre in gewisser Weise auch am Leben zu halten oder spannend zu halten?
Ich glaube, das ist, also ich war davon nie begeistert, muss ich auch dazu sagen. Ich fand es nie gut. Ich bin zwar damit aufgewachsen, irgendwo, habe ich ja vorhin erzählt, aber das war nie so meins. Ich bin halt der ganz klare 80er-Jahre-Fan da, von der Musik her auch. Aber ich glaube, es war schon irgendwie notwendig, weil jetzt mal angenommen, die hätten einfach da 20 Alben immer gleich gemacht, wie in den 80ern. Irgendwann wäre es wahrscheinlich dann auch kaputt gegangen und verpufft irgendwie. Ich glaube, gerade diese Einflüsse waren schon wichtig, um halt auch mal zu experimentieren. Ich meine, das, was der Creator gemacht hat, das gefällt nicht jedem, aber das war, glaube ich, sehr notwendig für die Band aus heutiger Sicht und hat die ja auch zurückgeführt auf alte Wege letztendlich. Man kann das so und so machen und so sehen, aber ich glaube, diese ganzen Einflüsse waren schon wichtig, um halt auch das Genre wieder neu zu beleben, weil ich glaube, sonst wäre diese Phase halt auch nicht so entstanden, glaube ich, dass es da einfach wieder neue Bands gibt und dann nach dieser 90er-Phase jetzt und dass da wieder viel Neues passiert dann auch, weil sonst wäre das wahrscheinlich am Ende der 90er komplett tot gewesen oder so und dann wäre das Genre vielleicht gar nicht mehr da gewesen. Jetzt mal spekulativ, kann ja auch sein, wenn die immer das Gleiche gemacht hätten und ich glaube, das hat das Ganze schon irgendwo auch ein bisschen belebt und wieder interessant gemacht, weil man dann auch gemerkt hat, okay, wir experimentieren vielleicht gerade zu viel und es kommt vielleicht auch nicht mehr an und es ist vielleicht auch ein bisschen zu kommerzlastig, wie wir das teilweise halt dann auch drin hatten und wir versuchen einfach mal wieder einen Schritt zurück zu den 80ern zu gehen und das haben ja dann viele gemacht und versucht und das hätte dann auch sehr gut funktioniert und deswegen ist das, glaube ich, eine wichtige Phase gewesen, um das einfach wieder sich darüber bewusst zu werden, ja.
Ja, so ein bisschen das Anlauf nehmen und dann geht's wieder richtig los. Sehr schön fand ich auch die Darstellung der Thrash-Revolution im Kapitel 3. Ihr zeigt da eine sehr lebendige Szene mit vielen neuen Bands und stellt auch die sehr interessante These auf, dass die jüngeren Bands ein bisschen auch mithelfen, die älteren Bands wieder so ein bisschen anzutreiben und zu pushen. Das ist also ein sehr schöner Kreislauf, auf den ihr da hinweist.
Ja, also das war mir halt auch besonders wichtig, weil es gibt viele Parallelfilme, die zeigen halt wirklich nur so diese Entstehung, sage ich mal, von diesem Genre. Und ein schönes Beispiel ist halt der amerikanische, ich sage jetzt nicht Gegenfilm, aber der amerikanische Film dazu, der die amerikanische Szene behandelt. die hören halt dann irgendwo Anfang der 90er einfach auf in der Story. Und das fand ich halt ein bisschen schade, weil gerade da gibt es halt auch eine Menge Potenzial. Und mir war es halt von vornherein sehr wichtig, auch diese ganzen neuen Bands irgendwo drin zu haben, weil die halt eine Menge mitbringen, viel Potenzial haben und eigentlich genau das tun, was die Väter teilweise, ist halt teilweise Nachwuchs- oder Folgegeneration. Oder was halt auch die Vorbilder aus den 80ern damals halt auch gemacht haben. Und so fangen die halt auch wieder an. Und deswegen haben wir halt auch gesagt, oder man sieht es ja auch, dass die die halt wieder mit pushen und wieder mit hochziehen irgendwie auch und das Ganze halt insgesamt beleben. Wenn ich sehe, was da manche junge Nachwuchsbands jetzt halt auch auf der Bühne da abliefern oder was die halt auch für Platten schon schreiben, das ist halt super einfach und das ist halt auch sehr, sehr spannend, finde ich, zu beobachten. Im Vergleich zu den alteingesessenen Platten, die natürlich auch funktionieren, aber so diese Kombination macht, glaube ich, die Szene sehr, sehr interessant und es hat, glaube ich, auch nicht jedes Genre so diese Befruchtung gegenseitig so auch.
Ja, im Film kommen, wie erwähnt, große Szene-Urgesteine zu Wort, aber auch viele jüngere Bands, die in die Fußstapfen der Großen treten und deutschen Thrash neues Leben einhauchen. Eine davon ist Traitor, die auch den Titelsong Total Thrash geschrieben haben. Und wir hören dazu jetzt noch einen kurzen Kommentar von Traitor-Bassist Lorenz Kandolf.
Hallo liebe Leute, hier ist der Lorenz von Traitor und vielen Dank, dass ich heute zu Gast sein darf beim Metalhammer Podcast 3.0 bzw. 666. Ja, was soll ich sagen? Total Fresh. Der Film kommt ja am 31.05. in die Kinos und wird meines Erachtens oder so wie ich es mitbekommen habe, von vielen Leuten heiß und sinnig erwartet. Und wir hatten natürlich das große Glück, dass wir da auch einen relativ großen Beitrag beisteuern durften in Form von Live-Aufnahmen, Interviews und natürlich durften wir den Titelsong für Total Fresh schreiben, der auch den Namen trägt. Mit zu Gast ist dabei ja der Tom Angel Ripper und die Kooperation ging eigentlich alles über den Daniel Hoffmann zusammen, der also den Regisseur von Total Fresh. Und irgendwie, ja, kam er da einfach so, ich sag mal, ums Eck geschissen und hat gemeint, hey Leute, könnt ihr nicht oder wollt ihr nicht einen Song machen? Und der gute Dani, beziehungsweise der Tom, war dann auch involviert und hat gemeint, ja, schickt doch einfach mal eine Demo. Diese Demo haben wir natürlich dann irgendwie aufgenommen, ein paar Versionen gemacht davon. Und er war, glaube ich, gar nicht so abgeneigt, dann mit drauf zu singen und ist dann auch ein geiles Teil geworden, meines Erachtens. Und ihr werdet ihn ja eh alle hören, so ist er ja im Abspann schon vertreten und auf der neuen Traitor-Platte auch. Und das zeigt, glaube ich, auch, wie sehr momentan auch in Deutschland oder allgemein der Thrash Metal wieder aufblüht. Also es gibt so viele tolle Bands in Deutschland allein. Reden wir über Pripyat, reden wir über Dustbowl, aus Spanien die Crysics-Jungs, Insanity Alert, die mehr Crossover machen aus Österreich. Wir haben Reset hier, wir haben einfach unzählige Bands, die wirklich ganz tolle Sachen machen. Und der ganzen Geschichte wird, glaube ich, auch niemals so ein großer Abbruch entgegenkommen. Da es immer wieder neue Leute gibt und jüngere Leute, die Bock auf diese Musik haben und entsprechend dann Songs schreiben, die veröffentlichen und eigentlich einfach nur geile Musik machen. Und im Großen und Ganzen würde ich dazu jetzt auch sagen, so der Film umschreibt die ganze Entwicklung natürlich über die letzten 40 Jahre. Und das letzte Kapitel, gerade die Neuzeit, zeigt auch einfach viele junge Bands, beziehungsweise schon Bands, die jetzt sicherlich auch schon 10 Jahre oder mehr in der Szene unterwegs sind und entsprechend auch mal einen kleinen Impact hatten. Und das wird sich alles noch ausweiten, hoffe ich zumindest. Natürlich haben wir die alte Garde da dabei und das freut einen natürlich immer mehr, wenn die alte Garde dann wie Sodom, Tankard, Creator, Destruction sich dazu auch bereitwillig erklärt und auch ihren Input gibt, weil generationenübergreifend arbeiten und Musik schreiben, das ist doch irgendwie alles, was wir wollen, oder?
So sieht's aus. Die Jungs von Traitor bringen übrigens am 8. Juli ihr neues Album Exiled to the Surface heraus, auf dem dann auch der Song Total Thrash zu finden ist. Und so schließt sich der Kreis. Und wenn ihr jetzt immer noch nicht genug von diesem Genre habt, dann empfehlen wir euch gleich mal unsere nächste Podcast-Episode. Da dürft ihr euch nämlich auf ein Interview mit Mille Petrozza von Creator freuen. Und es werden noch andere Fragen behandelt als im großen Interview in der aktuellen Metalhammer-Ausgabe. Der Gute hat uns nämlich extra für die Podcast-Aufnahme in der Redaktion besucht. Wer Videos davon sehen möchte, findet diese auf unserer Online-Seite. Wer tiefer in das Album einsteigen will, findet eine ausführliche Story sowie eine exklusive CD-Beilage in unserer Printausgabe am Kiosk. Und wer Mille einfach mal zuhören möchte, schaltet in 2 Wochen wieder ein, wenn wir wieder mit dem Podcast da sind.
Vollbedienung, Rundumbedienung.
Wunderbar. Wir feuern aus allen Rohren.
Der pure Metal. In diesem Sinne würde ich sagen adieu.
Goodbye.
Auf Wiedersehen.
Und Total Thrash.
Wir hören uns wieder am 3.6. Bis dann.
Macht's gut.